Ich habe euch einen Text, Claudia hat es schon anklingen lassen, heute aus dem Jeremia-Buch ganz zu Beginn mitgebracht. Steige aber mit einer kleinen Vorbemerkung, ein paar Gedanken ein zu den Propheten. Ich bin, jetzt brauche ich meine Brille, ich denke doch gerade, ich sehe ein bisschen unscharf. Aber zum Glück liegt sie da. Ich bin kein Prophet. Das gab mir letztens jemand zur Antwort, als ich nach dem Wetter für übernächste Woche gefragt habe. Ich bin kein Prophet, gebe ich zur Antwort, wenn ich vor dem Spiel zwischen Spanien und Kap Verde nach dem möglichen Ergebnis gefragt wird. Nach landläufigem Verständnis ist ein Prophet jemand, der die Zukunft voraussagt. Eben das Wetter für die nächste Woche oder ein Fußballergebnis, das erst übermorgen stattfindet. Doch das Thema der biblischen Propheten ist allermeist gar nicht auf die weite Zukunft gerichtet, das gibt es natürlich auch, sondern für das Heute. Es ist das Heute, also das, was Gott für hier und heute sagt. Das ist in den weitmeisten Fällen die Aufgabe der Propheten im Alten Testament. Insofern hat im Grunde jede Predigt auch jetzt hier etwas Prophetisches in der Weise, dass es Gottes Wort ist für heute. Und ins Heute. Prophetie meint also zuerst, Gott kommt zu Wort und er hat ein Anliegen, das er unter uns bekannt machen möchte. Dir als Einzelnen oder uns als ganze Gemeinde. Das hebräische Wort übrigens für Prophet lautet Nabi. Und Nabi kann sowohl den meinen, der ruft, also derjenige, der die Botschaft weitergibt, als auch den, der gerufen wurde, der gerufen wird, noch bevor er sozusagen ruft. Das griechische Wort prophetes bedeutet Sprecher, Bote. Ein Prophet ist also ein Bote. In der Bibel ist es meist ein Mann. Es gibt verschiedentlich auch Frauen, die als Prophetinnen auftreten. Also ein Bote, meist männlich, der dazu berufen ist, Gottes Wort und seine Absichten bekannt zu machen. Im Alten Testament sind die Adressaten der Propheten vor allen Dingen die Könige, aber auch die Priester, das ganze Volk und sogar fremde Völker, an die dieser Prophet, dieser Prophetes, dieser Nabi sozusagen seine Botschaft, Gottes Botschaft zu übermitteln hat. Und ihr merkt schon, wenn ich so über die Propheten rede, muss ich sagen, Propheten sind echte Ausnahmegestalten. Die laufen also nicht rund wie Sand am Meer. Und einer dieser Ausnahmegestalten im Alten Testament ist der Prophet Jeremia. Heute schlagen wir mal bei diesem großen Propheten ganz vorne in seinem Buch auf und wir schauen uns miteinander, ich finde wirklich diesen Krimi seiner Berufung zum Propheten an. Der Predigt habe ich übrigens dann den Titel gegeben, der schon vorhin fiel, Gottes Ruf und mein Widerstand. Ich lese uns den Text. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht, fear not. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Also diesen Krimi, wie ihr es von mir gewohnt seid, in drei Teilen. Erster Teil, Gottes Ruf. Jeremia kommt aus einer Priesterfamilie. Er hatte bereits bei seinem Vater, womöglich auch schon bei seinem Großvater, erlebt, wie das ist, wenn Gott nach einem Menschen greift und ihn für sich und für seine Sache beansprucht. Sein Vater stand voll im Dienst für Gott. Priester. So wuchs Jeremia auf. Doch nun passierte etwas. Gott greift nun nach ihm. Gell, das ist ja jetzt ein feiner und entscheidender Unterschied, den alle von uns kennen. Ruft Gott meinen Vater, ist das was anderes, wenn er mich ruft. Ruft Gott einen von mir aus Ulrich Parzani, so ist das etwas völlig anderes, wie wenn er mich ruft. In Vers 1 heißt es ganz knapp und so kurz und bündig mit nur 7 Worten, was Jeremias ganzes Leben von nun an auf den Kopf stellen sollte. Die 7 Worte, die alles ändern, heißen: und des Herrn Wort geschah zu mir. Und des Herrn Wort geschah zu mir. 7 Worte. Das ist alles. Das gab seinem Leben eine andere Richtung. So können 7 Worte ein Leben verändern. Und des Herrn Wort geschah zu mir. So gern würde ich bei Jeremia nochmals nachfragen. Du, sag mal, Jeremia, wie war das denn nochmal bei dir mit diesem und des Herrn Wort geschah zu mir? Wie muss ich mir denn das genau vorstellen? Was ist da passiert? Was ging da ab? Wir erfahren nichts über das Rufen Gottes. All unsere Nachfragen führt uns nur noch tiefer in ein Geheimnis hinein, das mit Gottes Ruf, mit seinem Wort, mit seinem himmlischen Angesprochensein nur so spärlich beschrieben ist. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Punkt. Im Neuen Testament finden wir diese Spärlichkeit bei den Berufungen etwa der Jünger wieder. Ich denke etwa an die Berufungen am See Genezareth, als Jesus zu den Brüdern Petrus und Andreas, die kannten ihn bis dahin gar nicht, diesen Jesus, sagte: kommt und folgt mir nach. Und dann sagt er noch vielleicht so ein bisschen erklärend dazu, damit die ahnen, okay, in diese Richtung geht's. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und dann heißt es, wie kaum kürzer auszuhalten für uns, geschweige denn, dass wir es verstehen und verkraften könnten, sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Na, guten Morgen. Und dann wiederholte sich das, so berichtet es das Evangelium, mit den Jüngern 3 und 4, mit Johannes und Jakobus, noch kürzer, direkt im Anschluss, kommt und folgt mir nach, das ist alles. Kapierst du das? Und des Herrn Wort geschah zu mir, ist Jeremias Berufungserlebnis wohl aus dem Jahr 627 vor Christus. Und damit lässt er uns das Entscheidende wissen, ohne dass damit unsere Neugier befriedigt würde. Und des Herrn Wort geschah zu mir, so ist es bei denen, die glauben. Und so ist es auch bei denen, die in besonderen Diensten für Gott stehen und zu verkündigen und seine Botschaft zu verkündigen haben. Diese Knappheit sagt uns etwas. Diese Knappheit sagt uns, Gott wirkt. Geheimnisvoll, nicht voll einsehbar. Dieses Spärliche verrät uns, Gott macht sich erkennbar. Er hat nach diesem jungen Mann gegriffen und Gott greift so nach ihm, dass sich alles, was danach in seinem Leben passierte, unter diesem Meteoriteneinschlag seines Rufens steht. So krass. Für Jeremia ist das freilich in dieser Weise ziemlich, könnt ihr euch vorstellen, ziemlich neu. Er bekommt es mit der Lebendigkeit Gottes zu tun. Bisher kannte er so Ähnliches nur von seinem Vater. Aber jetzt bekommt er es selbst mit dem Herrn zu tun. Und wir haben schon herausgearbeitet, dass das einen Unterschied macht. Er bekommt es mit seinem Designer zu tun, der etwas mit ihm vorhat. Schon längst hatte Gott das mit ihm vor. Weißt du, was Gott mit dir vorhat? Hast du eine Antwort darauf, wozu er dich bestimmt hat? Darf ich dir das mal für die adressiere jetzt mal an gewisse Personengruppen heute Morgen. Ich adressiere das jetzt mal an die Neuruheständler. Wir sind so eine Gemeinde, die ganz viele Leute um den Ruhestand herum hat. So die so ein paar schon im Ruhestand sind, die demnächst in den Ruhestand kommen und so weiter. So, an euch stelle ich jetzt mal diese Frage. Nicht, wisst ihr, könnt ihr das sagen für euch? Fragt ihr danach, ob Gott etwas mit euch vorhat? Gibt es ein Ohr in deinem Leben, das sich darauf einhört, wozu und wohin Gott dich in deinem letzten Lebensabschnitt im Ruhestand ruft? Ja, das wäre eine spannende Frage. Wird es ein bisschen konkreter, gell? Es sagte mal ein sehr Weiser, wenn man einmal verstanden hat, dass Gott mit jedem Menschen, also auch mit mir selbst, etwas vorhat, dann hat man die Chance, die eigene Berufung zu entdecken. Ich sage das nochmal. Wenn man einmal verstanden hat, dass Gott mit jedem Menschen, also auch mit mir selbst, etwas vorhat, dann hat man die Chance, die eigene Berufung zu entdecken. Vielleicht hat Jeremia schon früh geahnt. Ich sage euch, Gottes Rufen für ihn ist ganz schön gefährlich. Kann ganz schön gefährlich werden. Auf jeden Fall riss er sich nicht gerade nach dem Job. Propheten zu sein ist eine Berufung, die mit einer besonderen Fähigkeit wahrscheinlich einhergeht, einem Charisma. Jeremia sträubt sich sehr offensichtlich dagegen, gegen diesen Rufen, gegen die Aufgabe, Gottes Wort weiterzugeben. Und aus menschlichem Vermögen heraus kann und sollte das auch nicht getan werden. Für so eine Aufgabe bewirbst du dich nicht. Doch der Prophet braucht mindestens, wie ich meine, zwei Qualitäten. Er braucht einen besonderen Draht zu Gott. Und der Prophet muss in der Lage sein, aus dem Gewirr der Stimmen in sich selbst und aus dem Gewirr der Stimmen um ihn herum die Stimme Gottes herauszufiltern. Das ist eine zutiefst geistliche Aufgabe. Für Jeremia kommt erschwerend hinzu, dass ihm keine Bibel zur Verfügung stand, in die er sich hätte irgendwie hineinmeditieren können und anhand an der er sich sozusagen an die Stimme Gottes hätte gewöhnen können. Wie leicht verwechselt man die Stimme Gottes mit den eigenen Wünschen und Fantasien. Wie leicht verwechselt man die Stimme Gottes mit den eigenen Befürchtungen und Ängsten. Wie leicht schafft sich die eigene Schwerhörigkeit Bahn. Womöglich geht uns das auch so. Gott ruft und er ruft auch noch heute. Aber diese Rufe verhallen im Leeren, wenn wir nicht die Leitung finden, den Strang, den Strahl, in den sie zu Menschen hinein ergehen. Wer diesem Rufen nichts zutraut, kann, der nicht im Ernst damit rechnet, dass Gott ruft, wird es nicht hören. Also alles beginnt mit seinem Ruf an mich. Zweitens, mein Widerstand. Es war im Schwimmbad. Da stand der kleine Junge vor mir auf dem Startblock, so 7, 8 Jahre alt war er. Er stand da, zitternd vor Kälte und vor Angst, schrie wie am Spieß. Nein, ich will nicht. Seine Mutter wartet im Wasser, worauf? Auf seinen Sprung. Darf ich jetzt duschen? Mir ist kalt, bat er zitternd. Jedes Mal, wenn seine Mutter ihn wieder zum Sprung ermunterte, schrie er wieder, nein, nein, ich will nicht. Er tat mir echt leid. Mir fiel seine Badehose auf hellblau mit einem rot-gelben Abzeichen. Superman! Darauf zu lesen. Und ich dachte mir nicht, überall, wo Superman draufsteht, ist auch Superman drin. Manchmal eben nur ein kleiner Junge, der Angst davor hat, ins Wasser zu springen. Da steht der junge Mann mit dem Namen Jeremia, zitternd vor Angst, ins tiefe Wasser zu springen. Wer kann es ihm verdenken? Übrigens, seine Befürchtungen haben sich alle erfüllt. Und sie gingen sogar noch viel weiter, als er je hätte denken können. Und er wehrte sich sowas von. Wir schauen uns seinen Widerstand an. Und ihr könnt sicher sein, damit spreche ich auch von unserem, von deinem Widerstand. In allen von mir aufgesuchten Übersetzungen von Vers 6 steht ein Wort, das auch ich nur zu gut kenne. Es hat etwas mit Jeremias Abwehr zu tun. Und dieses Wort heißt, weiß es vielleicht zufälligerweise noch jemand? Es heißt Ach. 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 Herr, Herr. Ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Das Ach ist ein Seufzer. Es legt sich etwas auf sein Leben, von dem er zuerst nur meint, ach, auch das noch. Es legt sich mit Gottes Ruf und seiner Beauftragung eine Last auf sein Leben, vor der er nur zu gerne fliehen würde. So geht es ja auch oft im Leben, Schwestern und Brüder, wenn ein Ruf, eine Aufgabe an uns herangetragen wird. Manchmal sagen wir beherzt, ja, yes, Sir, und spüren gleich darauf die Unsicherheit, kann ich das überhaupt? Wir ahnen schon, oh nein, das ist zu groß, das ist zu viel, das ist zu schwer für mich. Und dann stehst du wie der Junge am Stadtblock und willst nur noch unter die warme Dusche. Ein anderes Mal zögern wir sehen genau, das werde ich nicht schaffen. Und doch haben wir Leute aus der Gemeinde an unserer Seite, die uns ermutigen, die uns das zutrauen. Und dann wagen wir es, springen nun vom Stadtblock, wachsen in eine Aufgabe, die uns vorher zu groß vorkam. Und dann denken wir im Rückblick, ich hätte nie gedacht, dass das klappt. Kennt das jemand von euch? Ich nehme an, ja. Es kann so ein Segen kommen, wenn ich meinen Widerstand aufgebe. Es gibt den Umgang, und Claudia, wir haben das nicht abgesprochen miteinander, gell? Aber wir ticken halt doch irgendwie gleich. Es gibt im Umgang mit unserer Credo-Stellenbörse draußen, die seit 3 Monaten fast unberührt dasteht, ein Problem. Es könnte mit deinem Widerstand zu tun haben. Bist du jemals vor diesem Ding da draußen, vor dieser Stellenbörse draußen gestanden mit der Frage, Herr, was willst du, dass ich einbringen soll? Wozu rufst du mich? Reden muss man dabei im Übrigen meistens nicht können. Nur mal zu viel zur Entwarnung. Ähnlich dem Jungen auf dem Stadtblock im Schwimmbad wehrt Jeremia dieses Rufen Gottes ab. Sympathisch ist mir dabei, zum verantwortlichen Umgang mit einer Aufgabe gehört durchaus ein gesundes Misstrauen sich selbst gegenüber. Schaffe ich das? So glaubt denn auch Jeremia, er höre nicht recht, als er diese Berufung Gottes hört. Sein Einwand, er kennt, zu jung, zu unbegabt im Reden. Jeremia schreckt auf breiter Front zurück. Nein, danke, er hat Muffesausen. Interessiert euch nun noch, wie Gott auf den Widerstand Jeremias reagiert? Wollt ihr das wissen? In Vers 7 lesen wir, auch wenn ihr es nicht wissen wollt, der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Wisst ihr, auch Gott kann Widerstand. Auf das Ach des Jeremia sagt Gott sein Aber. Auf die Einwände Jeremias, die sicherlich nicht aus der Luft gegriffen sind, gebietet ihm Gott, darf ich dieses Wort noch sagen, Gehorsam. Gehorsam. Sage nicht, sondern geh. Wohin? Wohin ich dich sende? Ich habe kein Wort, sagte Albert. Am Sonntag ist Dienst. Es geht heute nicht mehr, liebe Claudia. Deswegen hast du von vor 2 Generationen erzählt. Die Sache bleibt dennoch wahr. Gottes Wille mit diesem jungen Mann, seine Absicht mit diesem Jeremia steht bereits fest. Es klang schon an, ich zitiere, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und dich aussonderte, ehe du von der Mutter geboren wurdest, bestellte ich dich bereits zum Propheten für die Völker. Daran halte ich fest, mein lieber Jeremia. Das ist der Gang, den ich dir gebiete. Dazu rufe ich dich, dazu sende ich dich. Und Jeremia fragt noch einmal, wohin? Wohin ich dich sende? Gott ist souverän. Er nimmt keine Rücksicht auf den Widerstand Jeremias. Auch Gott kann Widerstand. Gott fordert Gehorsam. Und wenn ich mit meinem Widerstand vor Gott stehe, bleibt die Frage, ob ich damit nicht mit seinem Plan widerstehe. Gell? Die Frage bleibt. Okay, drittens, sein Versorgungspaket. Kennt ihr diese Szene? Ich muss noch irgendwie aus Kinder- und Jugendzeiten total präsent. Ich kenne das noch von Freizeiten aus den Kinder- und Jugendtagen. Vor einem Tagesausflug, den man gemeinsam als Gruppe gemacht hat, hat man sich morgens ein Versorgungspaket gemacht. Brot geschmiert, Getränke eingesteckt, Riegel eingepackt. Das war das Versorgungspaket für den Tag. Auf Gottes Widerstand gegenüber Jeremia folgt nun sein Versorgungspaket. Ist gut, gell? Wer sich auf Gott verlässt, und das ist manchmal echt Hammer, wer sich auf Gott verlässt, der soll wissen, er ist von Gott nicht verlassen. Mir scheint das auch für uns wichtig zu sein. Gott fordert nicht, ohne dass er zugleich gibt. Gott gibt Jeremia ein Versorgungspaket mit Fear not, fürchte dich nicht vor ihnen, der hat Mufisausen. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Dass man dieses Wort nicht oberflächlich verstehen darf, Leute, das ist 40 Jahre Leidenszeit, dass man dieses Wort nicht oberflächlich verstehen darf, zeigt das Schicksal, dass Jeremia in 40 Jahren Prophetenaufgabe durchleiden muss. Durchleiden muss. Die Zusage des Mitseins Gottes bedeutet keineswegs, dass das Leben und Wirken Gottes und Jeremias nun zu einer Reihe ganz glänzender Siege führt. Das wäre ja easy peasy. Nein, Gott ist bei ihm. Ja, Jeremia kann trotz aller Herausforderungen seinen Auftrag ausführen. Ja, Gott macht ihn stark genug, seinen Ruf anzunehmen. Ja, und das soll genügen. Der Auftrag, den Gott dem Jeremia gibt, ist echt ein Knochenschub. Ich habe diese Tage die 52 Kapitel des Jeremia nochmal gelesen. Das ist echt ein Knochenschub. Er erinnert uns an die schwerste Arbeit eines Bauern oder eines Bauarbeiters. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und verderben, bauen und bepflanzen. Das klingt nach einem Gelände, das von Grund auf gerodet und umgepflügt werden muss, um anschließend darauf nun etwas Neues, etwas Fruchtbares, etwas Nutzbringendes einzupflanzen. Jeremia soll das Volk Israel, ja sogar die umliegenden Nationen, vor ihrem Ungehorsam und ihrer Abkehr vor Gott warnen. Er muss die Sünde, die Gottverlassenheit, den Götzendienst, die soziale Ungerechtigkeit anprangern, also ausreißen, was verdorben ist. Er verkündet den Untergang des Königreichs Judas und Jerusalems nicht gerade nebenbei. Und die Zerstörung des Tempels und die Wegführung ins babylonische Exil. Leute, oh, das ist echt ein Knochenjob. Ich glaube, er hat kein einziges Mal Applaus bekommen. Trotz seiner harten Worte hat Jeremia aber auch eine Hoffnungsbotschaft. Er sollte das Volk auf neue Zeiten vorbereiten. Nach dem Gericht würde Gott ein neues Werk beginnen. Einpflanzen von Gerechtigkeit und Treue, einem neuen Bund. Allerdings, viel Erfolg wird Jeremia zu Lebzeiten nicht sehen. Trotzdem kommt er seinem Auftrag nach und richtet den Menschen das Wort Gottes aus. Übrigens so ein bisschen ähnlich wie Vincent van Gogh, dieser große Maler, der zu Lebzeiten kein einziges seiner Bilder verkaufte. Kein einziges. Wurde Jeremia erst nach seinem Tod wirklich geschätzt und geehrt und man hat sich dann an ihn erinnert. Da war doch einer, der hat uns an Gott erinnert. Es gibt bei der Berufung Jeremias deutlich, und damit komme ich zum Ende, es gibt auch Aufgaben, die Gott uns zugedacht hat, die schwer sind. dieser Tage in Leipzig passiert. An den Scheiben kleben noch Reste roter Graffiti-Farben. Viele kleine Risse ziehen sich über das komplette Schaufenster. In den Innenräumen des Cafés Stay, bleibt doch noch, riecht es an diesem Nachmittag, selbst 5 Monate nach dem Angriff, nach Spuren von Buttersäure. Ist furchtbar eklig. Im Winter 2023 wurde das Café von der Freikirche Seal Church eröffnet und seitdem 26 Mal angegriffen. Eingeschlagene Scheiben, Farbangriffe, Exkremente. 2-mal wurde das Lokal mit der Buttersäure attackiert, zuletzt an Weihnachten 25. Die Betreiber verbrachten die Feiertage damit, den Schaden zu beseitigen und den Boden auszutauschen. Jetzt haben die vermutlichen Täter ihr Ziel erreicht. Die Angriffsserie hat an den Nerven der Mitarbeiter und Betreiber gezehrt und auch an den finanziellen Rücklagen. Sie ziehen die Konsequenzen. Das Café hat am 28. Juni diesen Jahres geschlossen. Der Jeremia Leipzigs sagt in einem Interview: Wir haben in diesen Räumen jahrelang Gottesdienst gefeiert und dann fangen wir an, Kaffee und Zimtschnecken zu verkaufen und auf einmal ist es ein Problem. Wenn wir gewusst hätten, was wir damit auslösen, wären wir es niemals angegangen, so Pastor René Wagner. Es ist bei der Berufung Jeremias deutlich, es gibt Aufgaben, die Gott uns zugedacht hat, die echt schwer sind. Die Seal Church in Leipzig hat es erfahren und mit ihr viele, viele andere Jeremia-Leute durch die komplette Kirchengeschichte hindurch. Die Rufe Gottes an uns sind getragen von der Zusage Gottes, aus der die Jeremias aller Tage Kraft und Zuversicht schöpfen, wenn es schwer wird. Fürchte dich nicht vor dem, was auf dich zukommt. Ich bin bei dir. Und so dürfen wir getragen tun, was Gott von uns will. Erinnert euch an den kleinen, ängstlichen Jungen aus dem Schwimmbad. Ich bin gespannt, von dir zu hören, von welchem Startblock du springst. Weil Gott dich gerufen hat und weil du deinen Widerstand aufgibst und weil du mit der Zusage leben willst, dass Gottes Versorgungspaket reicht.